mit dem Beten ist so eine Sache. Manchmal wechseln sich die Gebetsarten ganz schnell ab. Ich habe es diese Woche erlebt. Mein Vater hatte Geburtstag, wurde 78 und ich saß morgens bei uns am Küchentisch, habe noch ein Dankgebet gesprochen, dass wir ihn jetzt schon so lange haben und dass er uns begleitet hat und dass wir eine gute Beziehung haben. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt telefonieren wir gleich und rufe ihm an und gratuliere ihm. Und dann hat meine Schwester abgenommen, als wir angerufen haben. Und dann hat sie gesagt, Lothar, es ist gerade ein bisschen ungeschickt, dem Vater geht es nicht so gut. Der ist mir gerade ein Notarzt hier. Naja, er hatte dann an dem Tag einen Herzinfarkt. Und dann hat sich das Lobgebet vom Vormittag ganz schnell verwandelt in ein Bittgebet, in eine, eigentlich in eine Rufe und eine Schreie zu Gott, dass er eingreift und hilft. Beten ist eigentlich immer eine Reaktion auf das, was einem passiert. Mal ist es was Frohes, mal ist es was Schweres. Und im Gebet wird es ein Stück weit einfach verwandelt in ein Gespräch mit Gott. Ich wollte euch den Bibeltext lesen, der kam zum Teil jetzt vorne schon. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, die haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, dann geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Also das ist ein Text, in dem steckt unheimlich viel drin. Eigentlich so viel, dass man ein ganzes Wochenendseminar machen müsste. Aber ich will einfach versuchen, so einige der wichtigen Gedanken rauszufiltern. Das Erste, worauf kommt es beim Beten an? Dass man echt ist. Dass man nicht irgendwie vor anderen was vorspielt, sondern dass man so ist, wie man ist. Jesus sagt nämlich am Anfang, es macht gar keinen Sinn, so zu beten und nebenbei zu gucken, beobachten mich die anderen oder sich selber beobachten, habe ich tolle Formulierungen, sondern es kommt einfach darauf an, dass wir so sind, wie wir sind. Damals gab es in den Häusern eigentlich ganz wenige Zimmer, aber ganz innen drin, da war so die Vorratskammer. Und das war das Kämmerlein, was da im Matthäusevangelium steht. Und da sagt Jesus, wenn du betest, dann geh da rein, wo dich niemand sieht. Also wo nicht andere noch zugucken, sondern da, wo du ganz für dich allein bist. Und dort wird dir Gott begegnen. Jesus selber hatte gar kein Haus, er war viel unterwegs, aber er hat es ziemlich ähnlich gemacht. Er ging nämlich manchmal allein auf den Berg, um dort zu beten. Oder ich wohne in einem Dorf nahe am Rhein, ich gehe manchmal einfach auf dem Damm spazieren oder setze mich an den Rhein, wo ich für mich allein bin. Beten hat oft damit zu tun, dass man erstmal allein ist und dort sein Herz öffnet. Dort vor Gott ausspricht, was einen beschäftigt, was einem Kummer macht, was einen freut, was ja, einen auch mit Sehnsucht erfüllt. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man im Laufe der Zeit für sich so einen festen Platz entwickelt, wo man regelmäßig betet. Bei mir ist es in der Regel so ein Zimmer, wo bei uns so ein bisschen im Haus abgelegen ist, und da habe ich mir manchmal auch eine Kerze aufgestellt, und da gehe ich einfach gern hin, um einfach für mich allein zu sein. Und ich habe manchmal den Eindruck, Gott wartet da schon auf mich, bis ich endlich wieder mal komme. Also der erste Punkt ist einfach echt sein und einen Platz haben, wo man mit Gott allein sein kann. Das Zweite, zu wem beten wir eigentlich? Und da sagt Jesus etwas, was wir ständig wiederholen und gar nicht merken, wie kostbar das ist. Er sagt nämlich, unser Vater. Jetzt muss man wissen, damals war das ein ganz ungewöhnliches Gebet. Also die Leute, wenn die sonst gebetet haben, haben gesagt, Schöpfer des Universums oder Herr oder irgend sowas. Aber Vater, das war eigentlich eine Bezeichnung, die hat man für Gott ganz, ganz selten verwendet. Weil Vater, das drückt ja ganz viel Nähe und Zusammengehörigkeit und Vertrauen und Liebe und Freundschaft aus. Ehrlich, eigentlich dürfte nur einer zu Gott Vater sagen, Jesus selber. Er ist der Sohn, aber wir doch nicht, wir sind bestenfalls Geschöpfe. Aber jetzt ist das wirklich ein Clou, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, so wie ich zu ihm Vater sag, so dürft ihr das auch. Weil ihr mit mir verbunden seid, weil ihr zu mir gehört, weil wir eine Gemeinschaft sind, dürft ihr zu ihm genauso reden, wie ich das tue. Er ist auch euer Vater. Ich glaube, manchmal hat man ja auch mal Zoff mit dem Vater und so, und dann weiß man gar nicht, was das für eine Kostbarkeit ist. Aber Vater meint wirklich, der Schöpfer des Universums ist uns ganz nahe. Und wir sind für ihn kostbar und er will eine vertrauensvolle Beziehung. Aber gleichzeitig sagt Jesus nicht nur Vater, sondern er sagt auch Vater unser im Himmel. Und Himmel, das drückt jetzt gerade das Gegenteil aus, nämlich Erhabenheit, Respekt, Majestät. Das ist so ein bisschen im Vergleich, wie wenn die Angela Merkel kommt, dann würde man auch nicht hingehen und sagen, hallo Angela, sondern man ahnt noch ein bisschen, dass sie hat ein Amt, sie vertritt im Grunde den ganzen Staat. Wenn wir Vater unser im Himmel sagen, dann reden wir zur höchsten Instanz des Universums. Der, von dem alles kommt, der, der alles in der Hand hat, zu dem sprechen wir. Also ihr merkt, es sind zwei Pole, auf der einen Seite ganz nah und auf der anderen Seite können wir nicht groß und erhaben genug von Gott denken. Und jetzt wird es spannend. Jetzt heißt es nämlich dreimal dein. Meine Gebote fangen immer anders an. Die fangen an mit ich und mir und mich, und eigentlich geht es sowieso immer um mich. Also ich habe immer so viel auf dem Herzen und mir ist so vieles wichtig, dass ich Gott eigentlich immer bestürme mit dem, was mir wichtig ist. Und ich sage, ich brauche nächste Woche das und so in die Richtung. Aber hier im Vater unser ist es umgekehrt. Da heißt es zunächst mal dein. Dein Name werde geheiligt. Das heißt, Jesus betet dafür, dass Gott geehrt wird. Dass wir ihn ehren, dass er in der Welt geehrt wird, dass die Menschen ihn als Vater wieder entdecken. Das ist ihm wichtig. Ich weiß nicht, ob das in euren Gebeten vorkommt. Bei mir kommt das nicht so oft vor. Dafür zu beten, dass der Name Gottes in Deutschland wieder geehrt und gepriesen wird. Dass Menschen Gott wieder als Vater kennenlernen, dass sie wieder überwältigt werden von seiner Liebe. Und dann sagt er, dein Reich komme. Ja, und das Reich, das ist dort, wo Gott regiert, wo Menschen Jesus Christus begegnen. Das Reich Gottes ist eigentlich dort, wo Jesus aktiv ist, wo er Trauernde tröstet, wo er solche, die am Boden sind, wieder auf die Füße hilft, wo er Kranke gesund macht. Das ist ihm wichtig. Und er betet darum, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Kommt das in unseren Gebeten vor? Die Bitte, dass das Reich Gottes sich heute ausbreitet und dass es irgendwann auch mal endgültig kommt und er diese Welt richtig neu macht. Und jetzt setzt er noch eines drauf und sagt, dein Wille geschehe. Und das ist ja ein gefährliches Gebet, denn das durchkreuzt manchmal auch den eigenen Willen. Jesus hat es einige Zeit später selber nochmal gebetet im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung. Da hat er nämlich gebetet, Gott, ich möchte eigentlich nicht ans Kreuz gehen müssen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube wirklich, dass das ein wichtiges Gebet ist, dass wir ihn auch bitten, dass wir nicht immer uns selber durchsetzen wollen, sondern dass es uns wieder wichtig wird, dass er sich durchsetzt, dass sein guter Wille sich durchsetzt. Also Vater unser im Himmel und dann kommt dreimal dein. Aber jetzt kommen auch wir vor. Es heißt nämlich dann, unser tägliches Brot gib uns heute. Und der Martin Luther hat mal gesagt, in diesem täglich Brot, da steckt alles drin, was man zum Leben braucht. Die Nahrung, die Wärme im Winter, die Kleidung, die Arbeit, siehe das Gebet in England, Freundschaft, Liebe und Zuwendung. Also all das, was man sozusagen für sein Leben braucht. Nachdem sich der Beter hier erst um Gottes Dinge gekümmert hat, traut er sich jetzt auch, die eigenen Dinge ihm hinzulegen. Und wenn ihr morgen eine Prüfung habt oder eine Arbeit schreibt oder Liebeskummer, dann hat es Platz im Gebet. In diesem einen Zitat kam das ja, das Gebet ist der Platz, wo man die Nöte Gott hinhält und ihn bittet, dass er eingreift. Und jetzt wird es nochmal richtig hart, denn nun heißt es, und vergib uns unsere Schuld. Und richtig übersetzt müsste es heißen, wie wir unseren Schuldigern schon vergeben haben. Und damit man es ja nicht überhört, hat Jesus sozusagen genau zu diesem Vers nochmal Nachklapp gemacht hinterher und hat gesagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch auch kennt. Man möchte ja schon, dass Gott einem alle Lasten von den Schultern nimmt und alle Schuld vergibt. Aber den Ärger, den man in der Familie festhält, den Groll gegen den Arbeitskollegen, den Frust über die Lehrer und alles, was sich da so in uns aufsammelt, da bereit zu sein, das loszulassen, das fällt uns unheimlich schwer. Wir wollen schon Vergebung, aber sie den anderen gewähren, das ist echt mühsam. Ich habe so in einem Buch gelesen, das hat mich irgendwie auch so berührt. Die Vergebung, das ist wie wenn man in einen Raum kommt. Da kriegt man Vergebung, aber im Grunde nur, wenn man sie weiterreicht. Wenn man sie nicht für sich nur festbehalten will und konsumieren will, sondern wenn man sozusagen sie durch einen hindurch auch den anderen schenkt. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich kann das nicht immer oder nicht immer gleich. Manchmal ist es auch so, dass man einfach mal als Vorstufe vielleicht einfach betet, Herr, ich bin noch so voller Groll, ich will das nicht loslassen. Ich bitte dich, dass ich irgendwann so weit bin, den Groll loslassen zu können. Mir hat diese Woche eine Frau erzählt, dass sie einfach so eine Wut auf ihren Vater hatte, weil er sie als Kind einfach vernachlässigt hat, weil die Flasche immer wichtiger war. Und wie das einfach so tief dann manchmal in uns drin steckt, sowas. Aber man kann das auch nicht immer einfach abschütteln, aber manchmal kann man es einfach gut so lange hinhalten, bis sich was löst. Er ist jedenfalls derjenige, der uns gerne, wirklich gern vergibt, aber der auch in uns den Groll lösen will, damit wir Menschen sind, die auch Versöhnung weitergeben. Und dann kommt noch eine Bitte, die heißt: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Als die Jünger damals gelebt haben und auch die Gemeinde, an die der Matthäus geschrieben hat, da gab es eigentlich eine große Gefahr. Und die Gefahr war, dass die Menschen vom Glauben auch wieder abgefallen sind, weil sie ziemlich viel Druck gekriegt haben. Also wer Christ wurde, wurde erstmal von der Familie ein bisschen ausgegrenzt, die anderen haben blöd geguckt. Aber es ging eben manchmal auch bis zu Gefängnisaufenthalt und im Extremfall bis zur Steinigung. Und in so Situationen, da überlegt man sich manchmal schon, will ich mir den ganzen Stress antun? Oder werfe ich den Glauben dann wieder über Bord? Wir leben ja eigentlich immer noch im recht zivilisierten Land, wo man sowas nicht befürchten muss. Aber es gibt auch für uns und für unseren Glauben Gefährdungen. Vielleicht ist es beim einen eine Sucht, die ihn immer wieder nach unten zieht. Vielleicht ist es manchmal nur Zerstreuung. Ich weiß es nicht, aber wenn man sich selber ein bisschen kennt, dann weiß man, es gibt auch Dinge, die meinen Glauben gefährden. Und Jesus bittet hier oder lehrt seine Jünger zu beten: Herr, ich sage es jetzt mal positiv, hilf, dass ich dir treu bleibe. Hilf, dass ich nicht von dir abfall. Hilf, dass ich nicht zulasse, dass sich in meinem Leben etwas so einnistet, was mich immer mehr von dir wegzieht. Es gibt viele Menschen, die im Glauben mit Schwung angefangen haben, aber irgendwie ist dann die Beziehung langsam auf der Strecke geblieben, die Beziehung zu Gott. Es ist gut, wenn wir darum bitten, immer wieder: Herr, bewahre mich vor der Versuchung, oder wenn ich schon drin hänge, hilf mir da wieder raus, dass ich nicht von dir wegkomme, dass ich nicht von dir abfalle. Und jetzt endet es Vater unser damit, dass es heißt: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Also ganz am Ende guckt der Peter nochmal auf die Größe und Macht Gottes. Es gibt so ein Lied vom Reinhard May, für mich so ein Lieblingslied: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Dann heißt es: Alle Ängste, alle Sorgen sind darunter verborgen. Und was uns sonst groß und wichtig erscheint, wird plötzlich nichtig und klein. Das ist ja so, von oben hat man andere Relationen. Da merkt man, manches, was hier unten furchtbar wichtig und groß aussieht, ist von oben eigentlich nur ein Klacks. Und so ähnlich ist es hier am Ende von dem Gebet. Da guckt der Peter nochmal auf die Macht Gottes und dann sagt er: Verglichen mit der Größe und Energie und Liebe Gottes sind diese Probleme, die wir haben, relativ klein. Also er gewinnt sozusagen in der Anbetung die Zuversicht, dass er Gott auch zutraut, dass er was verändern und gestalten kann. Und ich denke manchmal, das braucht man immer wieder, so eine Zeit, wo man einfach auch Gott anbetet, um in der Anbetung nochmal neu, ja, Mut und Zuversicht zu gewinnen. Ich würde gern zusammenfassen. Der erste Punkt war: Es ist gut, wenn wir vor Gott immer wieder ehrlich sind und auch einen festen Platz haben. Also Gebet braucht auch Gewöhnung. Das zweite: Es ist super, dass wir zu unserem Vater beten. Und dass Jesus sagt, der weiß eh schon, was wir brauchen. Der kennt uns. Für den sind wir total wichtig. Es ist gut, wenn wir uns angewöhnen, nicht immer nur bei uns selber anzufangen, sondern erstmal auch seine Anliegen in die Mitte zu rücken. Ich habe gestern gelesen in einem Buch von einem katholischen Arbeiterpriester und der hat gesagt, er macht es immer so: Er nimmt die Zeitung
Und dann liest er sie und dann macht er da draußen Gebet, dass das Reich Gottes kommt. Also er nimmt sozusagen die alltäglichen Dinge und verwandelt es in ein Gebet, dass Gottes Wille geschieht, dass Gottes Reich kommt. Dann haben wir auch die eigenen Anliegen Platz. Und es ist gut, sein Herz immer wieder bei Jesus, beim Vater im Himmel, ja, auszusprechen. Gebet braucht ein Herz der Versöhnung. Und wir bleiben Sünder und fehlerhaft. Wir brauchen Vergebung und unsere Mitmenschen auch. Und es ist nur realistisch, dass wir immer wieder darum beten, dass Jesus uns bewahrt, dass wir ihm treu bleiben, dass er uns vor Versuchung bewahrt, die uns von ihm wegzieht. Und wenn wir merken, dass wir da gerade auf so einer Spur weg von ihm sind, dann ist das ein gutes Gebet um Umkehr, um Bitte, dass wir wieder zu ihm kommen. Und das Gebet endet mit Lobpreis. Und Lobpreis kommt jetzt auch in unserem Gottesdienst, wenn ich es richtig weiß, erst ein Instrumentalstück und dann wollen wir Gott gemeinsam loben und ehren.